HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Woche 3 der Corona-bedingten unterrichtsfreien Schulzeit in Hessen.
Jetzt sehe ich hier meine Nachricht von meinem Biolehrer, was ich halt zu tun habe.
Wir haben schon ziemlich sehr viel auf. Teilweise zu viel. Gestern saß ich bis kurz nach 5 dran.
Von wann an?
Von 7:30.
Wir haben ja unser Schulportal, das halt leider jetzt noch nicht flächendeckend einsatzbereit war. Da kam jetzt diese Pandemie unter dem Aspekt ein bisschen zu früh.
Wenn so viele Kinder drauf sind, das lädt dann halt bis zu 5 Minuten, weil viele Kinder gerade auf dieser App sind.
Wir kriegen für alle 4, für jedes Fach eben Materialien zugeschickt. Im größten Teil wird es ausgedruckt. Das heißt, wir sind bis zu 4 Stunden alleine sonntags mit Ausdrucken beschäftigt.
Es geht immer noch nicht, Mama. Ja, ich höre was. Aber die sehen mich nicht.
Versuch das nochmal, Justus. Wähl dich bitte nochmal komplett neu ein. Und ansonsten hörst du halt einfach nur zu. Tja, eben noch saß Hänschen im Klassenzimmer mit Frontalunterricht und Tafelkreide und jetzt ist er im digitalen Lernraum. Hier begegnen sich jetzt Lehrer und Schüler bestenfalls und manche Lehrer wie Schüler fühlen sich dabei verloren. Das Homeschooling läuft in der 3. Woche und während die einen gekonnt in Clouds und Videokonferenzen mit Mitschülern und Lehrern kommunizieren, versuchen die anderen auf ihrem Handy mühevoll eingescannte Arbeitsblätter zu bearbeiten. In dieser Ausnahmesituation zeigen die Versäumnisse der vergangenen Jahre ihre dramatischen Folgen. Der Digitalpakt ist zwar beschlossene Sache, der Bund stellt 5 Milliarden Euro bereit, um die Digitalisierung in den Schulen zu fördern. Aber die digitale Bildung ist noch längst nicht bis in die Klassenzimmer umgesetzt. Und die Abhängigkeit des Bildungserfolges vom Elternhaus bedeutet für viele Schüler und Schülerinnen jetzt ganz konkret, völlig alleingelassen zu sein mit den Arbeitsaufträgen. Wie können negative Effekte dieser Zuhause-Schulzeit abgemildert werden, fragen wir heute unter dem Titel Hänschen im Homeschooling, Chaos oder digitale Revolution? Können die digitalen Erfahrungen dieser Zeit die Schule in Zukunft voranbringen? Dann könnte schließlich Hänschen schon früh lernen, was Hans später sowieso brauchen wird. Aber das, was im Moment in den deutschen Haushalten so los ist, wenn Schule in Küche und Kinderzimmer läuft, sieht nicht nach großem Lernerfolg für die Zukunft aus. Höchstens in Sachen sich durchwursteln können alle fürs Leben lernen. Frankfurter Schüler zweier 9. Klassen haben uns ihre Erfahrungen mit dem Homeschooling als Audios geschickt. Auch wir arbeiten in diesen Zeiten anders und geben uns einen kleinen Einblick in den Schüleralltag zur Zeit.
Es ist so, dass bei uns manche Lehrer mehr Aufgaben geben, aber es gibt auch Lehrer, die einem deutlich weniger aufgeben. Einige Lehrer von uns arbeiten auch viel mit Lernvideos auf YouTube und Links auf Seiten, wo man eben nochmal das Gelernte ausprobieren kann. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es da immer interaktive Aufgaben gibt.
Ich finde, manche Lehrer verlangen zu viel Online- und Smart-Schooling, weil wir haben sowas noch nie in der Schule gemacht. Wir haben einen Computerraum. Aber sonst hat man noch nicht von uns verlangt, irgendwie selbstständig E-Mails zu schreiben oder in ein Online-Notizbuch oder auf sowas zu gehen und dann sich Arbeitsaufträge aus dem Internet zu holen. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie viele Leute eigentlich gar keinen Laptop haben oder Rechner oder so. Und mit dem Handy ist es ja schwer zu machen. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen unfair.
Bei den wöchentlichen Arbeitsaufträgen habe ich das Gefühl, dass die Lehrerinnen und Lehrer versuchen, diese möglichst kreativ und ansprechend zu gestalten. Trotzdem glaube ich auch, dass viele Lehrer und Lehrerinnen es unterschätzen, wie viel Mühe es jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns kostet, sich zur Arbeit selbst zu motivieren.
Für mich ist es eine neue Erfahrung, da ich jetzt nicht nur Hausaufgaben oder für die Arbeiten lerne hier zu Hause, sondern auch ganz neue Themen mir selbst erarbeiten muss.
Ich finde es schwierig, wenn man in einer Aufgabe nicht mehr weiterkommt, kann man nicht einfach schnell mal den Lehrer oder so den Sitznachbar fragen, sondern man muss direkt irgendjemanden anschreiben oder so. Und das dauert dann halt viel länger, bis man eine Antwort hat und weitermachen kann.
Also das selbstständige Lernen fiel mir zunächst überhaupt nicht leicht. Dann habe ich aber gemeinsam mit meinen Eltern einen Plan zum Lernen entworfen, der meinen Tag besser strukturieren sollte. Trotzdem gelingt es mir nicht immer, bei der Sache zu bleiben, weil mir einfach die Arbeitsatmosphäre in der Klasse fehlt.
Gut finde ich, dass ich mir jetzt die Zeit selber einteilen kann und ich nicht gezwungen bin, 90 Minuten am Stück zu arbeiten. Jedoch führt es dazu, dass mein Leben ein bisschen an Struktur verliert und ich erst gegen 11, 12 aufstehe und ab 3 anfange, meine Aufgaben zu erledigen.
Was ich manchmal ein bisschen kompliziert finde, ist, dass die Kommunikation unter den einzelnen Lehrern manchmal nicht so ganz gut läuft, habe ich das Gefühl. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Kommunikation jetzt für die dritte Woche noch ein bisschen besser klappt und dass wir am Anfang der Woche alle Arbeitsaufträge gesammelt haben, sodass man die einfach bearbeiten kann.
Im Moment fehlt mir am meisten das gemeinsame Zeitverbringen und Lernen mit Freunden, Mitschülerinnen und Mitschülern. Aber trotzdem kann man ja mit Freunden und der Familie auch Kontakt über soziale Netzwerke halten, so dass man sich zwar nicht räumlich nah ist, aber virtuell schon.
Ich finde, man kann für die Zeit nach der Corona-Krise mitnehmen, dass wir mehr digital machen und auch in einem direkteren Kontakt zu den Lehrern stehen, zum Beispiel für Hausarbeiten.
9. Klasse Homeschooling, so sehen die Erfahrungen einiger Schüler und Schülerinnen aus. Professor Julia Knopf, Professorin für Grundschuldidaktik an der Uni des Saarlandes und vor allem mit digitalem Lernen beschäftigt. Guten Tag.
Ja, guten Abend, hallo.
Viele unterschiedliche Wege haben wir da gehört, die Lehrer gehen, von eingescannten Arbeitsblättern bis Videokonferenzen oder interaktivem Lernen. Womit davon können Sie denn eigentlich wirklich nachhaltig lernen, die Schüler?
Ja, also ich glaube, die Frage im Moment ist vor allem oder die Herausforderung, dass jeder versucht, mit eigenen Kräften in diese Situation klarzukommen. Und eine Schülerin hat es ja schon formuliert, da auch kreative Möglichkeiten sucht. Was auch deutlich geworden ist, das fand ich auch sehr schön in Ihren Beispielen, dass der persönliche Kontakt ganz wichtig ist. Also dass für ein nachhaltiges Lernen die Lehrkraft auch weiterhin eine Rolle spielt. Man hat gehört, die Eltern springen im Moment ein, machen die Arbeitspläne mit. Man braucht den sozialen Kontakt mit den Mitschülerinnen und Mitschülern. Und da sieht man auch, was digitales Lernen vermag und wo das Potenzial von digitalem Lernen liegt. Natürlich können wir gewisse Dinge ins Digitale auslagern, aber der persönliche Kontakt, das Miteinander lernen, das Erklären, das Nachfragen, wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und beides zusammen, analog und digital, persönlicher Kontakt, aber auch die Auseinandersetzung mit digitalen Medien, ist für ein nachhaltiges Lernen wichtig. Und das haben die Schülerkommentare sehr gut gezeigt.
Aber wie genau meinen Sie denn jetzt persönliches Lernen? Weil es ist jetzt durchaus so sehe ich das auch bei meinen Kindern, dass in den Mails von den Lehrern steht, bitte doch nachfragen, wendet euch an mich, wenn ihr was nicht versteht. Das ist aber für die Schüler sehr, sehr ungewohnt, weil normalerweise sitzt man da so in so einer anonymen Masse und kann sich ein bisschen verstecken oder den Nachbarn fragen. Das heißt, geht das digital nicht oder ist das eine Sache der Kultur?
Na, es ist zeitversetzt. Sie müssen sich vorstellen, die Lehrkraft im Moment bekommt ja nicht nur eine Anfrage, sondern gegebenenfalls 24, 25 Nachfragen. Und die zu beantworten, ja, ist schon sehr, sehr schwer, weil man es ja zeitversetzt und hintereinander machen muss. Dann ist man nicht dauerhaft am Rechner. Die Aufgaben werden ja im Moment auch nicht innerhalb einer Stunde von 8 bis 9 oder von 9 bis 10 erledigt, sondern den ganzen Tag. Und das empfinden die Schüler dann oft auch als mühsam oder als störend, weil die Antwort dann eben nicht sofort kommt. Also selbst im Klassenzimmer kann ich ja jederzeit den Finger heben und dann wird mir unmittelbar geholfen. Und dieses Unmittelbare ist durch das Digitale ein Stück weit aufgehoben, weil die Lehrkraft eben nicht für jeden gleichzeitig als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Und da sieht man schon auch die Grenzen des Digitalen.
Wie offen sind denn Schulen und Lehrkräfte für diese neuen Lernwege, sie eben auch so zu gestalten, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie sie gelungen gestaltet werden könnten? Es liegen ja immerhin 5 Milliarden Euro beim Bund zur Digitalisierung der Schulen bereit. Wie schnell kann das denn jetzt gehen?
Also es ist zweierlei, zwei Komponenten, die man beachten muss, wenn es um digitales Lernen geht. Das ist zum einen natürlich die Ausstattung. Ja, Sie haben es richtig gesagt, die Gelder des Digitalpakts dienen dafür, dass das in die Ausstattung der Schulen gesteckt wird. Das wurde uns immer auch wieder von Lehrkräften in den letzten Jahren kommuniziert. Ich kann viele Beispiele gar nicht umsetzen, weil mir die Ausstattung fehlt. Das Zweite ist aber mindestens genauso wichtig und das sieht man in der Zeit wie jetzt ganz besonders, nämlich die Inhalte. Gute Beispiele, wie mit digitalen Medien gelernt werden kann. Für jedes Fach und für jede Altersstufe. Und das müssen sinnvolle Alternativen sein zum traditionell gewohnten Vorgehen. Also wie kann ich mit digitalen Angeboten zentrale Kompetenzen im Deutschunterricht, im Mathematikunterricht, im Physikunterricht fördern? Und da ist es nicht mit einem oder mit zwei Beispielen getan, sondern da brauche ich eine Vielzahl an Beispielen. Und das wurde in den letzten Jahren versäumt zu entwickeln. Und solange ich diese guten Beispiele nicht habe, fällt es auch schwer, das im Unterricht einzusetzen. Ich kann die Lehrkräfte sehr gut verstehen, denn die drängendste Frage ist jetzt, wie gestalte ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, eine Deutschstunde zum Thema Bilderbuch mit einer App beispielsweise. Das heißt, dann sucht man dieses konkrete Beispiel. Wenn man nichts findet, greife ich natürlich wieder aufs Buch zurück. Ja, also das ist so die Krux, in der wir uns im Moment bewegen.
Das Buch ist ja nicht das Schlechteste, das denke ich, der Meinung sind Sie sicher auch. Aber wenn Sie sagen, ja, dann suche ich die gute App, wie finde ich die denn? Also Sie selber sagen ja, manche digitalen Lernangebote sind zum Haare raufen und haben jetzt selbst eine neue Plattform gerade online gestellt, School to Go. Was macht denn jetzt das gute Angebot?
Also wir verbinden immer analog und digital. Es ist ganz richtig, was Sie sagen. Ein gutes digitales Angebot lebt auch vom analogen Arbeiten mit. Also diese Tätigkeiten müssen sich sinnvoll ergänzen. Und das ist das, was School2Go versucht. Wir haben diese Plattform entwickelt mit qualitätsgeprüften Materialien für jedes Fach und für jede Altersstufe. Das ist kostenlos verfügbar und wir versuchen da auch sinnvolle digitale Angebote zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, Sie haben aber Sponsoren oder wie schaffen Sie das kostenlos?
Im Moment stemmen wir das selbst mit der Manpower von der Universität und auch von meinem Unternehmen. Das nutzen wir im Moment, um eben unseren Beitrag zu leisten, die Menschen zu unterstützen, die Eltern zu unterstützen, die Lehrer zu unterstützen und die Schüler selbst. Denn alle drei Zielgruppen sprechen wir im Moment an. Das Besondere an diesem Angebot ist, dass wir auch versucht haben, dieses Angebot im Social Media Design zu gestalten. Also so wie Jugendliche, wie junge Erwachsene, wie Kinder heute auch gewohnt sind, sich im Netz zu bewegen, auf Facebook, auf Instagram und so weiter. Und das versuchen wir bei School2Go umzusetzen.
Noch ist es ein Non-Profit-Projekt. Wenn Sie jetzt sagen, wir versuchen das eben so zu gestalten, das sind ja nicht alles neue Lern-Apps, sondern Sie versuchen auch zu kuratieren, also zu gucken, welche Angebote gibt es, die diesen Qualitätsansprüchen gerecht werden. Was sind denn so Kriterien für Sie? Was macht eine gute Lern-App aus?
Also zunächst ist es richtig, was Sie sagen, haben wir sehr viele Eigenproduktionen. Und dann gucken wir eben, was gibt's für qualitätsgeprüfte Materialien, was können wir selbst prüfen und guten Gewissens online stellen. Denn im Moment, wenn man etwas sucht, wird man auf hunderte Seiten verwiesen und bis man dann das Gute findet, was man tatsächlich sucht, hat man schon oft die Lust verloren. Für uns ist zum Beispiel wichtig, inwieweit gewisse Kompetenzen damit auch gefördert werden können. Lesekompetenzen, gewisse mathematische Kompetenzen. Wir gucken, ist das Ganze motivierend? Ja, also lernt man damit gerne, lernt man damit auch nachhaltig, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben. All das sind erste Kriterien, auf Basis derer wir diese Ergebnisse, die wir selbst produzieren und die wir uns auch im Netz, die wir auch im Netz recherchieren, prüfen.
Jetzt haben Sie das ja nicht für Corona entwickelt, aber zufällig ist es jetzt gerade online gegangen. Wenn das in dem normalen Schulalltag Einzug hält, heißt das, die Kinder hängen nur noch hinter den Geräten und die Lehrer sind überflüssig?
Nein, die Lehrer sind nicht überflüssig. Das haben ihre Ergebnisse gezeigt und das ist auch die Philosophie, die wir schon lange vor Corona vertreten haben. Die Lehrkräfte sind wichtig, um anzuleiten, um Szenarien, Lehr-Lern-Szenarien zu erstellen, um eine sinnvolle Verbindung zwischen analog und digital zu schaffen. Die Digitalisierung wird die Lehrkräfte nicht ersetzen, im Gegenteil. Es stehen den Lehrkräften aber viele, viele weitere Möglichkeiten zur Verfügung, sinnvollen, guten, motivierenden Unterricht zu gestalten. Und das ist die Aufgabe, ganz unabhängig von Corona, da dran zu bleiben und diese guten Beispiele für alle Fächer und alle Jahrgangsstufen zu entwickeln.
Digitales Lernen geht auch besser, als es im Moment läuft. Lehrer werden deswegen nicht überflüssig, sagt Professor Julia Knopf, Grundschuldidaktikerin an der Uni des Saarlandes und Initiatorin des soeben gestarteten Portals School2Go. Vielen Dank. Hänschen im Homeschooling, Chaos oder digitale Revolution, der Tag in HR2 Kultur. Und bei dem Hänschen sind seine Eltern im Homeoffice, zum Beispiel Papa Lars Reichow.
Leute, ich bin jetzt schon seit 4 Tagen, bin ich ununterbrochen Tag und Nacht. Also ich war noch nie so lange zu Hause. Und ich muss sagen, ich hatte es mir wesentlich schlimmer vorgestellt. Meine Frau, also ich weiß gar nicht, was die anderen immer haben. Ich finde, ich mag sie. Ja, die ist total nett. Und die Kinder, soweit ich das überblicken kann, ich habe jetzt noch nicht alle kennenlernen können, aber die sind auch in Ordnung. Ja, und groß sind sie geworden. Also was mir hier zu Hause im Alltag ein bisschen fehlt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Anerkennung. Letztendlich ist es der Applaus, ja, das Brot des Künstlers. Ich kann das, teilweise kann ich das mit Alkohol ein bisschen abfedern, aber das macht mir schon zu schaffen. Ja. Stellen Sie sich mal vor, ich komme runter zum Frühstück, komme da um die Ecke vom Treppenhaus, frisch geduscht, frisiert, ja, und da sitzen alle am Tisch und dann kommt, letztendlich kommt gar nichts, null. Ja, und das ist schon für mich, also das ist schon ungewohnt. Ja? Das ist auch ein bisschen deprimierend. Ich habe auch schon gesagt, Leute, ein kleiner Begrüßungsapplaus, eine winzige Anerkennung, ein bisschen mit den Füßen, ein Pfiff, ein Jola, ein Jauchzer, das wird mir schon reichen. Und da habe ich mich hingesetzt und sie glauben nicht, was dann kam. Dann haben alle die Messer weggelegt und dann ging es los. Danke, Dankeschön. Na, nicht doch. Fangt ruhig schon an zu frühstücken. Dankeschön. Guten Appetit.
Homeoffice mit Applaus geht doch. Da braucht dann der Comedian-Papa seine Kids zur Unterstützung. Lars Reichow lernt mit Homeoffice und Homeschooling seine Familie endlich richtig kennen. Das Familienleben wird auf den Kopf gestellt, nicht nur bei den Kabarettisten im Corona-Modus. Kinder und Eltern sind zu Hause. Die Großeltern verschwinden aus dem Alltag. Schule, Mitschüler und Freundinnen treffen, Ausflüge, Urlaub, alles futsch. Und was bedeutet das fürs familiäre Zusammenleben? Birgitta Söhling über Familien im Krisenmodus, nicht nur wegen der Schule.
Bunte Strichmännchen mit lachenden Gesichtern prangen bei Familie Ries im Frankfurter Nordend an den Fenstern. Als Mutter von 3 Kindern unter 6 braucht Nora Ries gerade viel Geduld und gute Ideen.
Gestern haben wir aus Mehl und Spülmittel und Lebensmittelfarben und Wasser Fensterfarben selbst gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir, glaube ich, die Wohnung nach Corona renovieren müssen. Aber die Kinder waren auch geschätzte 5 Minuten gut beschäftigt.
Seit 2 Wochen ist die Kita zu und auch die Oma kann nicht kommen. Man ist auf sich gestellt. Das macht den Kindern weniger zu schaffen als ihr selbst, glaubt Nora.
Mir fällt es doch schwer, dass mein gewohnter Rhythmus weg ist. Mein Halt auch durch die anderen Familien, dadurch, dass mal kurz jemand auf die Kleinen guckt und dafür kann ich dann mit den Großen was kurz machen.
Der Alltag ist nicht mehr wirklich strukturiert. Auch Carla Robert jongliert gerade mit vielen Bällen. Der Stapel von Klausuren, die sie als Lehrerin zu korrigieren hat, wird kaum kleiner, während sie als Mutter die Aufgabenflut der eigenen Kinder zu kanalisieren versucht. Zu allem Überfluss hat ihre jüngste Tochter sich auch noch die rechte Hand gebrochen.
Aber auch da finden wir Lösungen. Man wird irgendwie kreativ. Die Geschwister machen dann die Hausaufgaben mit der Hedda zum Beispiel zusammen. So müssen sie auch zeitgleich noch mal ein bisschen wiederholen. Und Not macht ja auch irgendwie erfinderisch.
Sowas gibt Halt in dieser Zeit. Pragmatismus statt Hilflosigkeit, Humor statt Jammern. Auch wenn es mal Krach gibt, weil die Familie ungewohnt viel Zeit miteinander verbringt. Dennoch empfinden die Mütter immer noch Dankbarkeit. Eigentlich geht es uns gut, sagen sie. Die Kinder sind gesund. Endlich werden all die vielen Spielsachen mal genutzt. Die 11-jährige Anne macht gerade Riesenfortschritte mit ihrem Tausender-Puzzle, bewegt sich aber auch gerne draußen.
Wenn das Wetter gut ist, fahre ich eine große Runde Inliner und schaukel auf der Schaukel.
Der 5-jährige Neo und die 3-jährige Juna haben schon Ostergras auf der Fensterbank ausgesät. Das machen sie sonst immer im Waldorf-Kindergarten. In diesem Jahr hat die Erzieherin aber jedem Kind ein Tütchen mit Samen geschickt, erzählt Nora Ries. So stiftet das Ritual Verbindung.
Die Kinder dürfen dann, wenn es langsam wächst, ihr auch immer mal ein Bild schicken. So versucht die Kindergärtnerin, mit denen auch Kontakt zu halten. Und auch uns Eltern schickt sie immer mal wieder Ideen und steht uns ja einfach zur Seite, auch als Ratgeberin.
Birgitta Söhling mit einem Einblick in den Familienalltag zu Corona-Zeiten. Wie wirkt das, was gerade in Familien und beim Homeschooling passiert, aus pädagogischer Sicht? Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Uni Augsburg. Guten Tag.
Hallo, Frau Fuhrmann.
Jetzt sind Sie ein bisschen sehr weit weg, aber wir gucken mal, dass wir das lösen können. Geht denn das, was wir da jetzt gerade gehört haben, also geht mit solchen Methoden und mit solch einem Miteinander auch das Erlernen von neuem Stoff mit Eltern oder sogar ganz alleine?
Also zunächst, glaube ich, muss man sagen, dass durch die Schulschließung jetzt nicht unbedingt der Bildungsnotstand zu erwarten ist, sondern man hat es ja auch gehört, Familien sind kreativ, man wird zusammen vieles auch erleben und vieles.
Herr Zierer, ich muss Sie leider unterbrechen. Wir haben eine ganz, ganz furchtbare Leitung. Haben Sie eine Möglichkeit, das Telefon anders zu nehmen oder vom, was auch immer Sie gerade benutzen, vom Headset auf den Hörer umzuschalten? Wir hören sehr, sehr viel Rauschen und Augsburg ist ja nicht so weit weg, dass wir denken, wir sind am anderen Ende der Welt. Also es rauscht immer noch. Konnten Sie was verändern?
Versuchen wir nochmal zu sprechen. Ist es besser?
Ja, so ist es auf jeden Fall schon mal besser. Machen wir nochmal einen Versuch. Also geht das Lernen von neuem Stoff auf diese Art und Weise?
Also ich habe kurz gesagt, dass wir nicht von einem Bildungsnotstand ausgehen müssen, weil man es in den Beiträgen recht schon gehört hat. Familien werden kreativ und werden erfinderisch und das Soziale und das Miteinander in der Familie wird darauf sicherlich auch angestoßen. Was das Lernen von Neuen anbelangt, muss man, glaube ich, doch ein bisschen ernüchtert sein, weil wir feststellen können, dass sowas auf digitalem Weg allein schwer funktioniert, weil dafür notwendig ist, das soziale Miteinander in der Klassen, eine bestimmte Autorität in Schule und Unterricht notwendig ist und damit verbunden auch gewisse Regeln und Rituale, die man halt nicht einfach von Schule in Familie transferieren kann.
Muss man da vielleicht noch ein bisschen differenzieren zwischen Altersstufen und Fächern? Fordern die dann doch auch verschiedene Modelle?
Natürlich spielt das Alter mit hinein und ist auch entscheidend, weil mit dem Alter in der Regel auch verbunden ist der Grad der Selbstständigkeit, der Gewissenhaftigkeit. Und je stärker sowas ausgeprägt ist, je zielstrebiger die Lernenden sind, je motivierter die Lernenden sind, desto besser können sie auch mit solchen Situationen umgehen, weil sie strukturierter und damit auch effektiver lernen können. Wenn all das weniger ausgeprägt ist, wird es halt umso schwieriger. Und da ist immer auch der Link zur Familie sicherlich ganz wichtig, weil die doch ganz entscheidend sein kann, ob so ein Lernen von zu Hause funktioniert.
Jetzt haben wir ja aber vorhin von den Neuntklässlern schon gehört, dass sie das Gefühl haben, die Lehrer merken gar nicht, wie schwer das ist für sie, sich überhaupt alleine zu Hause zu motivieren zum Lernen. Muss man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen unterscheiden, was ist jetzt wirklich das reine Lernen, also Pauken im Sinne von sich Inhalte draufschaffen und wo fängt dann vielleicht aber auch die Bildung an, die man eben alleine nicht schafft?
Definitiv. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung aus pädagogischer Sicht. Ich kann mir vieles selber lernen durch ein YouTube-Video, durch einen Wikipedia-Eintrag. Aber in Schule geht es ja zunächst mal um einen Bildungsprozess, der auch mit dem Sozialen in Verbindung geht, der ethische Fragen auch stellt, der auch versucht zu klären, was macht das Gelernte mit mir? Und dafür ist der Austausch in der Gruppe unter den Lernenden ganz entscheidend. Und das geht auch in diesem Fernunterricht gar nicht so einfach in die Schule zu transferieren. Ich würde manchmal sogar sagen, es geht gar nicht. Darum bin ich auch immer ein bisschen skeptisch mit dem Begriff Homeschooling, weil hier zwei Systeme zusammengebracht werden, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten.
Sondern?
Zu Hause gibt es nicht diese Autorität, die in der Schule notwendig ist. Zu Hause gibt es nicht die sozialen Interaktionen von Gleichaltrigen, die in der Schule ja das Lebenselixier für viele ist. Und zu Hause gibt es auch nicht diese formalisierten Regeln und Rituale, die in der Schule grundlegend dafür sind, dass Schule überhaupt existiert. Und daher versucht man hier zwei Begriffe zusammenzubringen, wo ich mir manchmal denke, das passt nicht, weil die Unterschiede zu groß sind.
Das heißt, man braucht nicht nur das Gegenüber in Form eines Lehrers oder einer Lehrerin, sondern ich brauche eben auch meine Mitschüler und Mitschülerinnen, um Spaß zu haben beim Lernen. Und dann kommt mehr an. Wir haben eben von der digitalaffinen Grundschulpädagogin auch gehört, ganz ohne Lehrer geht es auf jeden Fall nicht. Aber denken Sie, dass vielleicht durch diese Phase, durch die wir jetzt gerade gehen, sich trotzdem das Lernen insgesamt verändern könnte?
Also ich möchte es nochmal unterstützen. Wir wissen aus vielen Studien, dass die größte Motivation für Lernende, gerade wenn sie älter werden, die Mitschülerinnen und Mitschüler sind. Und wenn die jetzt verloren gehen, dann sinkt auch die Motivation am schulischen Lernen. Und das muss man, glaube ich, festhalten. Was wir mitnehmen können aus dieser Krise, Krisen sind ja immer wichtig, mal drüber nachzudenken, ist, dass wir durchaus versuchen müssen, zum einen die Eltern stärker wieder mit in das Boot zu holen, wenn es um Bildungserfolg geht und vor allem auch die Selbstständigkeit der Lernenden in Zukunft weiter zu stärken. Und ein dritter Punkt, den ich immer ganz wichtig finde, dass wir uns in Schule stärker auf das Wesentliche reduzieren, die Lehrpläne entrümpeln, um dann auch in solchen Phasen gar nicht in die Situation kommen zu sagen, das schaffen wir vielleicht nicht, jetzt haben wir einen Zeitdruck, sondern dass wir uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und dort vertieft auch arbeiten können.
Jetzt haben Sie eben so ganz nebenbei gesagt, das Verhältnis zu den Eltern, also Lehrereltern, müsste wieder verstärkt werden. Da könnte man natürlich denken, oje, jetzt kommt aber genau das, was uns ja immer schon nachhängt in Deutschland, dass eben die Eltern immer noch sehr bestimmend sind für den Bildungserfolg des Kindes. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Eltern mehr ins Boot, dann sind die Kinder, die keine Eltern haben, die wirklich helfen, doch wieder die Blöden?
Also wir müssen, glaube ich, mit dem Mythos mal brechen, zu sagen, dass Bildungserfolg von den Eltern abhängt und das ein Problem sei.
Ja, natürlich hängt es von den Eltern ab. Wir verbringen die meiste Zeit in den Familien. Die Eltern sind das wichtigste Fundament fürs Leben und für den Bildungserfolg. Das steht ja völlig außer Frage. Was es im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit geben muss, ist, dass wir alle Eltern aus schulischer Sicht mit ins Boot holen, damit also die Kinder, die in den bildungsfernen Milieus zu Hause sind, von den Eltern unterstützt werden können. Und dafür ist die Elternarbeit fundamental wichtig. Also frühzeitig mit den Eltern ins Gespräch kommen, ihnen frühzeitig zu sagen, wie wichtig sie im Bildungsprozess sind, damit alle Eltern letztendlich ihren Bildungsauftrag ernst nehmen. Und das ist für mich die einzige Chance, zu mehr Gerechtigkeit zu führen.
Das heißt aber nicht im Sinne von wichtig, um dann Nachhilfe zu geben zu Hause und dann den Mathestoff 9. Klasse selber durchzupauken, weil das schaffen ja viele Eltern, mich inklusive übrigens nicht, sondern dass man einfach den Auftrag an die Eltern gibt, ihr seid verantwortlich, den Lernprozess zu begleiten. Verstehe ich das richtig?
Richtig. Dass Eltern Nachhilfelehrkräfte werden und zusammen jetzt mit den Kindern auch Hausaufgaben machen und neuen Lerninhalt lernen, wie ich es auch machen darf, was ich schrecklich finde, kann es nicht sein. Sondern es geht genau um den letzten Punkt, den Sie ansprechen. Es geht um die Wertschätzung der Eltern, dass man sich mit den Kindern auseinandersetzt, dass man ihnen mal fragt, wie es ihnen geht, dass man ihnen den Rücken stärkt, wenn sie einen Fehler machen. Also diese intensive Begleitung beim Bildungsprozess, die in manchen Familien wirklich nicht vorhanden ist, dass man die stärkt und Eltern darauf hindeutet und bewusst macht, wie wichtig dieser Part an der Stelle ist.
Lernen geht digital, Bildung nicht. Wir brauchen eine bessere Feedback-Kultur in den Schulen, ein besseres Miteinander von Schülern, Lehrern und Eltern, sagt Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Uni Augsburg. Vielen Dank. Hänschen im Homeschooling, Chaos oder digitale Revolution, der Tag in HR2 Kultur.
Mein Leben hat sich verändert. Der Ausnahmezustand ist kein Einnahmezustand. Dafür sehe ich jetzt meine Familie öfter, also immer. Jetzt besteht mein Leben aus E-Mails versenden, dass ich gerade nicht auftreten kann, Kinder Hörspiele runterladen, Wäsche waschen und meiner Frau Kaffee machen, die nebenan im Homeoffice arbeitet. Aber da werde ich jäh vom Bildschirm weggerissen, denn das Kind hat gerade das Lego in den Blumentopf gestopft, das Telefon klingelt und meine Steuerberaterin fragt mich, wie hoch denn mein Einkommen für 2020 sein könnte. Ich frage zurück, welches Einkommen? Muss aber das Gespräch vorzeitig beenden, da es verdächtig riecht. Und tatsächlich, die Lasagne im Ofen hat sich gerade in Holzkohle verwandelt. Aber das ist kein Problem, denn ich habe gerade mehrere Kinderhörspiele an meine Geschäftspartner verschickt, das Kaffeepulver in die Waschmaschine gekippt und meiner Frau eine schöne heiße Tasse frisch gebrühtes Waschmittel serviert. Das Zeug schmeckt doch ziemlich genauso wie das, was die Deutsche Bahn ausschenkt, also ausgeschenkt hat, früher.
Der Comedian Severin Gröbner im Homeoffice, Familienspaß inklusive. Seit 2 Wochen findet in Deutschland also Schule zu Hause statt. China ist uns in der Corona-Krise einige Wochen voraus. Seit rund 2 Monaten prägt das Virus den Alltag auch im Homeschooling. Mittendrin ist Familie Lechner aus dem bayerischen Ingolstadt. Seit einem Dreivierteljahr lebt sie in Shanghai. Die Familie hat die wochenlange Ausnahmesituation zwar bisher ganz gut überstanden, aber vor allem beim digitalen Homeschooling kommt es regelmäßig zu Stress, wie Steffen Wurzel im Gespräch mit den Lechners erfahren hat.
Ja, ich bin Stefanie Lechner, bin jetzt seit fast einem Jahr, also im Juni ist es ein Jahr, bin ich mit meinem Mann und meinen 4 Söhnen hier in Shanghai.
Und seit Ende Januar hält die Coronavirus-Krise Familie Lechner in China auf Trab. Größte Herausforderung, seit rund 2 Monaten sind alle Schulen in China geschlossen. Mehr als 100 Millionen Kinder müssen landesweit also zu Hause lernen. Das gilt auch für die 4 Lechner-Jungs. Die Kinderzimmer und das Wohnzimmer werden zum Klassenraum.
Wir stehen dann meistens um 8 Uhr oder so auf und dann gehen wir runter, frühstücken ein bisschen was, arbeiten dann so bis 12 oder 1 Uhr und dann haben wir quasi dann frei.
Justus ist das. Er ist 10 und geht in die 4. Klasse. Mutter Stefanie arbeitet in Shanghai normalerweise als Deutschlehrerin für Erwachsene. Seit Februar unterrichtet sie nun aber ihre 4 Söhne. Zusätzlich zum Unterrichtsstoff fällt außerdem noch eine Menge Orga-Kram an.
Wir kriegen für alle 4, für jedes Fach eben Materialien zugeschickt. Im größten Teil wird das ausgedruckt. Das heißt, wir sind bis zu 4 Stunden alleine sonntags mit Ausdrucken beschäftigt. Dann wird das Ganze sortiert. Jeder hat seine eigene Mappe mit den entsprechenden Fächern und dann werden die Sachen eben bearbeitet. Freitagabend ist dann Deadline. Dann wird alles abfotografiert, eingescannt, zurückgeschickt. Genau.
Damit der Kontakt zwischen Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern nicht völlig einschläft, trifft sich die Schulklasse nachmittags virtuell über eine App.
Das ist einfach so eine Plattform, wo man eben so Art Konferenzen abhalten kann.
Heute wählt sich Justus von einem Café aus in die Schaltkonferenz mit seiner Schulklasse ein.
Es geht immer noch nicht, Mama. Ja, ich höre was. Aber die sehen mich nicht.
Auf dem Bildschirm seines Telefons kann er zwar seine Lehrerin sehen, umgekehrt aber funktioniert es heute nicht.
Versuch das nochmal, Justus. Wähl dich bitte nochmal komplett neu ein. Und ansonsten hörst du halt einfach nur zu. Wenn das nicht klappt, kann ich auch nichts dran ändern. Da ist es halt so.
Wann die Schulen in China wieder aufmachen, ist weiter unklar. In vielen anderen Lebensbereichen aber normalisiert sich der Alltag für viele Menschen in China wieder langsam. Stefanie Lechners Mann zum Beispiel kann morgens wieder ins Büro am Stadtrand von Shanghai fahren, wo er für eine deutsche Autofirma arbeitet.
Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier zumindest in Shanghai, so langsam über den Berg. Also ich sehe so da Licht am Ende des Tunnels. Es ist wieder Leben auf der Straße. Überall wird Fieber gemessen im Moment und man trägt Masken. Das wird sicherlich noch eine Zeit anhalten. Aber dass man einfach wieder rausgehen kann und Menschen treffen kann, das sehe ich schon.
Gar nicht so anders als hier in China. Nur in Shanghai kämpfen Lehrer und Schüler schon seit 2 Monaten mit dem Lernstoff und der neuen Hilfslehrerfunktion der Eltern. Steffen Wurzel berichtete und langsam wird es besser. Zurück nach Deutschland. Hierzulande verdeutlichen die digitalen Hürden die Versäumnisse der Schulpolitik in der Vergangenheit. Darüber haben wir gesprochen. Der Digitalpakt für Schulen ist beschlossen, aber noch lange nicht umgesetzt. Und da ist noch ein Versäumnis der Vergangenheit, das uns jetzt besonders auf die Füße fällt. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, früher Schulleiter einer Dortmunder Hauptschule, in einem sozialen Brennpunkt. Guten Tag, Herr Beckmann.
Ich grüße Sie.
Es ist schon angeklungen, die Schüler kommen sehr unterschiedlich gut mit den Anforderungen zurecht. Das hängt auch mit dem Elternhaus zusammen, was geleistet werden kann. Es gibt auch Eltern im Homeoffice, die einfach keine Zeit haben, sich zu kümmern, oder welche, die zum Beispiel alleinerziehend sind und arbeiten müssen, vielleicht als Erzieherin in der Notbetreuung der Kinder anderer. Da manifestiert sich doch die Bildungsungerechtigkeit unseres Systems auf diese Weise, oder?
Ja, wir haben sehr frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass wir genau hinschauen müssen, was diese Situation mit Schülerinnen und Schülern macht, insbesondere mit denjenigen, die wir aus den sogenannten bildungsfernen Familien haben, die besondere Unterstützung gebrauchen. Ich stelle allerdings fest, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr kreativ sind, dass sie versuchen, trotz der schwierigen Bedingungen, die sie haben, die Kinder über die verschiedensten Wege zu erreichen und so einen begrenzten Lernalltag aufrechtzuerhalten. Aber es wurde ja auch sicherlich vorher schon in anderen Beiträgen deutlich, wir haben eine sehr unterschiedliche Situation in Deutschland. Wenn man es überspitzt sagen wollte, müsste man sagen, die eine Schule ist noch gezwungen, die Materialien mit der Brieftaube zu den Kindern zu schicken und die andere Schule hat die Möglichkeit, voll über digitale Medien mit Videokonferenzen etc. mit den Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren.
Da muss man natürlich jetzt gucken, wie kann die Schule das dann im Nachhinein wieder ausgleichen, weil das ist eigentlich auch die Aufgabe der Schule, Bildungsungerechtigkeiten nicht entstehen zu lassen. Sie wurden kürzlich mit der Forderung zitiert, man könnte ja mal die Sommerferien verkürzen, um was nachzuholen. Da war die Empörung groß. Das hat dann gleich auch zu großen Diskussionen geführt. Welche Rückmeldungen haben Sie denn darauf bekommen?
Naja, ich möchte noch mal klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt mit der Forderung nach einer Verkürzung der Sommerferien nach draußen gegangen bin. Das könnte ich auch gar nicht, weil ich dazu eine Beschlusslage bräuchte. Ich habe unter verschiedenen Optionen diese genannt, als eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Aber ich habe natürlich, habe natürlich viel Kritik bekommen, innerverbandlich, aber auch berechtigte Kritik von Lehrern und von Eltern, unzählige Gespräche geführt. Aber ich habe dann bei den Gesprächen auch wieder festgestellt, welche kreative Lösungen man gefunden hat, um mit Schülerinnen und Schülern zu lernen. Und gerade mit Blick auf das Thema Ferien haben mir viele Eltern deutlich gemacht, in beeindruckender Weise, dass Kinder keine Verkürzung, sondern schnellstmöglich unbedingt die Freiräume von Ferien brauchen, um sich von der jetzigen, zum Teil ja auch bedrückenden Enthaltung zu Hause zu erholen und sich psychisch zu befreien. Aber wenn man das Thema Ferien in den Fokus nimmt, dann sollte man darüber nachdenken, ob man zum Beispiel das, was ja in vielen Ländern schon in der Vergangenheit auch passiert ist, dass man verstärkt staatlicherseits Sommercamps anbietet, um hier Bildungsbenachteiligungen auszugleichen, weil man dann ja auch die Möglichkeit hat, nicht im schulischen Alltag, sondern auch unter anderen Situationen zu lernen.
Also dass so eine Art Lerncamps da stattfinden, die freiwillig sind und möglicherweise helfen können, wo es nötig ist. Eine andere Option, die auch in der Diskussion ist, Herr Beckmann, ist, dass man Prüfungsanforderungen für Abschlussklassen vielleicht anpasst, da ein bisschen was verändert. Was halten Sie davon?
Ja, das ist auch eine Diskussion, die zurzeit läuft. Nordrhein-Westfalen bereitet gerade einen Gesetzentwurf vor, um im Fall X die Möglichkeit zu haben, vielleicht ganz auf schriftliche Prüfungen zu verzichten. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück weit warten, wie sich die Situation weiterentwickelt, wann Schulen wieder in Gang gesetzt werden können, vielleicht schrittweise. Aber eins ist an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig, dass wir keine länderspezifischen Lösungen bei den Abschlussprüfungen haben, auch im mittleren Abschluss nicht, genauso wenig wie beim Abitur. Und dass ich erwarte, dass die Kultusministerkonferenz sich hier auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, so wie es beim Abitur auch hinbekommen haben. Unser Bildungsföderalismus steht in diesen Fragen, glaube ich, momentan besonders im Fokus und muss sich besonders beweisen.
Noch so ein Thema, was uns eigentlich schon immer beschäftigt, aber was jetzt besonders heraussticht, das ist ja in der ganzen Corona-Bekämpfung ein Thema, das Bund-Länder-Verhältnis und der Föderalismus. Aber wenn man jetzt noch mal auf die Osterferien schaut, es ist ja im Moment noch nicht klar, wie es weitergeht nach den Osterferien. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, auch aus Verbandssicht, Sie haben ja vor allen Dingen Erzieherinnen und Lehrkräfte von Grund-, Haupt-, Realförder- und Gesamtschulen auch in Ihrem Verband. Wie müsste das, was nach den Osterferien kommt, aussehen, damit wirklich alle Kinder mitgenommen werden können?
Also wir müssen zum Beispiel die Osterferien müssen jetzt genutzt werden, um das, was wir an Lernplattformen schon in einigen Ländern zur Verfügung haben, weiter auszubauen. Sie haben zu Beginn der Sendung ja ein Beispiel aus dem Saarland gehabt, welche Möglichkeiten es gibt. Wir müssen den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit geben, auf kreative Lösungen, auf Apps etc. zuzugreifen, dass sie auch die Unterstützung auch von der Bildungsadministration erfolgt. Es gibt gerade noch mal mit Blick auf die Kinder, die besonders benachteiligt sind, Möglichkeiten vielleicht, dass man ihnen Tablets aus den Schulen zur Verfügung stellt, die solche haben, damit die Kinder, die eben nicht den Zugang haben, vielleicht hier Unterstützung kriegen. Thies Rabe, der Bildungssenator von Hamburg, hat gesagt, er überlegt das zum Beispiel jetzt für Hamburg, das zu machen. Und mit Blick auf die Zukunft, glaube ich, ist auch im Beitrag vorhin schon deutlich geworden. Wir müssen uns dann darüber Gedanken machen, die Lehrpläne zu entrümpeln. Wir müssen zum Beispiel die in der Kritik stehenden, von den meisten Lehrern in der bestehenden Form als überflüssig angesehenen Lernstandserhebungen wie Vera 3 und 8 aussetzen. Und vielleicht hilft uns ja diese Krise dabei, dass wir uns...
Bitte? So zusätzliche Tests.
Genau, zusätzliche Belastungen. Und vielleicht hilft uns ja diese Krise dabei, dass wir sich anschließend intensiver mal mit der Frage befassen, was müssen wir Schülerinnen und Schüler heute vermitteln, damit sie morgen in einer zunehmend digitalisierten Welt zurechtkommen? Und wie muss man vor diesem Hintergrund Leistung bemessen und bewerten?
Das sind konkrete
Fragen, die wir stellen müssen.
Also da viele Ansatzpunkte, um danach auch nochmal drauf zu schauen. Und auch Kinder, deren Eltern aus welchen Gründen auch immer das Homeschooling nicht unterstützen können, dürfen nicht auf der Strecke bleiben, sagt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung. Vielen Dank. Hänschen im Homeschooling, Chaos oder digitale Revolution, der Tag in HR2 Kultur.
Seit einigen Tagen, die sich mittlerweile wie Jahre anfühlen, heißt es auch für mich nur noch von zu Hause arbeiten. Grundsätzlich ist das natürlich ein schöner Gedanke, aber Homeoffice mit einem unbeschulten Kind zu Hause ist so ähnlich, wie wenn man versucht, bei starken Windböen ein Zelt aufzubauen. Also tut der Mann, was er tun muss. Er schafft Und zwar weg, was weg muss und teilweise schon lange hätte weg sein müssen. Fast schon antike Einträge auf der mittlerweile vergilbten To-Do-Liste werden mangels anderer Aktivitäten begeistert abgearbeitet. Quittungen werden sortiert, Belege abgeheftet, die 2498 ungelesenen Mails zumindest mal geöffnet. Und so arbeitet man sich unmerklich in einen Rausch, der dann vor nichts und niemanden Halt macht. Der Keller wird ausgemistet, der Speicher neu sortiert, der Sohn angewiesen, sein Zimmer aufzuräumen, die Küche neu gestrichen, der Sohn angewiesen, sein Zimmer aufzuräumen, die Kaffeemaschine entkalkt, der Sohn angewiesen, sein Zimmer aufzuräumen, der Kühlschrank ausgewaschen, jetzt räum endlich auf, die Blumenbeete für den Frühling fit gemacht und die offene Feuerstelle im Garten fertig gemauert. Und das war nur der Tag gestern. Und als ich dann gegen 1 Uhr nachts endlich den Spanisch-Sprachkurs auf dem Tablet gestartet habe, kurz nachdem ich die 3 viel zu lange liegen gebliebenen Romane zu Ende gelesen hatte, hielt ich kurz inne und sagte laut zu mir selber, ich hätte nie gedacht, dass man in der Isolation so gestresst sein kann.
Homeoffice mit Familie, ein anderes Zuhause, anders arbeiten auch für Tobias Mann. Zurzeit schlagen sich die Schüler und Schülerinnen mit ihren Eltern mehr oder weniger erfolgreich mit den vorliegenden Arbeitsaufträgen rum. Davon haben wir jetzt gehört. Digital und analog und irgendwas dazwischen. Und dann flammt da doch immer wieder die Frage auf, wie geht es eigentlich weiter? Läuft die Schule nach den Osterferien einfach wieder so, als wäre nichts gewesen? Wird dann gleich am Dienstag Mathe geschrieben nach dem Motto, ihr habt doch alles zu Hause lernen können? Es sieht nicht danach aus. So viel hat Nikolaus Buschlüter im hessischen Kultusministerium erfahren können.
Woche 3 der Corona-bedingten unterrichtsfreien Schulzeit in Hessen. Obwohl auf Pausenhöfen und in Klassenräumen gähnende Leere herrscht, legt Kultusminister Alexander Lorz Wert auf die Feststellung:
Also unsere Schulen sind nicht leer.
Je nachdem, wie man diese Leere definiert, stimmt das auch. Schließlich läuft an den hessischen Schulen eine Notbetreuung für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen. Daran nehmen rund 2500 Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 bis 6 teil. Plus einige Lehrer für die Aufsicht. Außerdem findet in diesen Tagen ja auch noch das schriftliche Abitur statt. Bis zum 2. April und gegen den lautstarken Protest nicht weniger aus Schüler und Lehrerschaft. Und auch die Schulleiter und Leiterinnen in Hessen dürfen nicht ins Homeoffice, sondern sie haben Präsenzpflicht und erledigen von montags bis freitags Aufgaben in der Schule. Der Kultusminister resümiert:
Natürlich halten unsere staatlichen Schulämter, die auch mit einer entsprechenden Notbesetzung bzw. viel auch über Homeoffice fahren, aber die natürlich auch weiterarbeiten, halten zu den Schulen Kontakt. Und da wird also im Moment sehr viel telefoniert. Und insofern existiert da eigentlich ein permanenter Kommunikationskanal.
Ob in diesem Kommunikationskanal auch über die Fortschritte des sogenannten Homeschoolings geredet wird, ist dagegen nicht überliefert. Stefan Wesselmann, Schulleiter aus Rödermark und Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, konstatiert zur Stoffvermittlung an die Schüler trocken:
Da haben wir im Prinzip eine große Bandbreite von denjenigen, wo wir gar nicht sicher sein können, ob das, was wir an Materialpaketen auch wirklich bei ihnen ankommt. Nicht alle Schülerinnen und Schüler bzw. nicht alle Eltern erreichen wir auf dem Mailwege. Aber wir packen tatsächlich auch für einige Kinder Materialpakete sozusagen und stecken die dann in den Briefkasten.
Hilfreich wäre da sicherlich ein digitaler Unterricht gewesen, der hierzulande auch in der Mache ist und Schulportal heißt. Allerdings sind an diesen Pilotbetrieb erst ein Drittel der Schulen angeschlossen. Noch nicht genug, gibt der Kultusminister zu.
Wir haben ja unser Schulportal, das halt leider jetzt noch nicht flächendeckend einsatzbereit war. Da kam jetzt diese Pandemie unter dem Aspekt ein bisschen zu früh. Also besser wäre es natürlich, sie wäre auch gar nicht gekommen.
In der Tat. Und das Blöde, man weiß auch nicht, wann diese Pandemie wieder gehen wird. Zwar wird in Hessen immer noch der 20. April als erster postkoronaler Schultag angepeilt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen erscheint dieser Termin aber immer unwahrscheinlicher. Auch der Minister will sich nicht mehr darauf festlegen, ob es am 20. April wieder losgeht.
Das können wir jetzt einfach beim besten Willen noch nicht sagen. Das wird von der Infektionslage abhängen, von dem, was uns die Epidemiologen sagen. Und das werden wir auch relativ kurzfristig entscheiden müssen, also wirklich um die Ostertage herum. Das geht leider nicht anders und ich wage nicht zu prognostizieren, wie diese Entscheidung ausgeht.
Für den Fall, dass die Schulen noch länger zubleiben müssen, versichert Lorz aber, das laufende Schuljahr werde auf keinen Fall annulliert werden. Man werde jedoch eine andere Form der Bewertung für die bisherigen Leistungen der Schüler in diesem Schuljahr finden müssen.
Klar müssen wir dann auch unsere Bildungsstandards, unsere Curricula anpassen für diesen Jahrgang in den entsprechenden Klassen. Da brüten unsere Fachleute auch gerade drüber. Aber auch da möchte ich einfach beruhigend wirken. Da finden wir auf jeden Fall einen Weg, ohne dass jetzt die Schüler oder auch die Eltern da unzumutbar belastet werden.
Nicolas Buschlöter über die Wiesbadener Pläne für die hessischen Schulen. Vieles ist noch offen, aber guter Wille ist da beim Kultusministerium, ob's reicht. Und zum Schluss soll noch einmal ein Schüler zu Wort kommen. Paul Harder, Stadtschulsprecher aus Frankfurt. Guten Tag.
Guten Abend.
Das ist eine Situation, wie sie sich niemand wünscht. Weder Schüler noch Lehrkräfte noch die Politik. Und es deutet sich, wie eben gehört, an, dass es auch nach den Osterferien nicht unbedingt ein Back to Normal geben wird. Was müsste dann denn aus Ihrer Sicht besser laufen als jetzt?
Auf jeden Fall müsste zu Hause digital mehr ausgestattet werden. Wir bekommen viele Rückmeldungen, dass es zu Hause einerseits nicht die ausreichende Software, andererseits auch die verschiedenen Endgeräte wie Computer gibt, um wirklich erfolgreich digitalen Unterricht auszuführen. Und da muss wirklich schnell nachgebessert werden. Und jetzt nicht nur in diesen Zeiten von Corona, sondern auch für generellen zukünftigen digitaleren Unterricht.
Ja, aber wie könnte das denn konkret aussehen? Einfach schneller machen, sagt ja der Herr Lorz, will er schon, aber es passiert noch nicht.
Ja, dem stimmen wir auch zu. Wir haben deswegen aktuell eine Petition am Laufen, wo es darum geht, dass alle Schüler und Schülerinnen als auch alle Lehrer und Lehrerinnen das Microsoft Office-Paket mit bestimmten Zusätzen kostenlos gestellt bekommen. Grundgedanke daher ist, dass über diese Mittel mit am besten die digitalen Kompetenzen gelehrt werden können, darüber auch sehr gut digitaler Unterricht vonstatten gehen kann und das deswegen jetzt eine gute Notlösung ist, die allerdings auch in Zukunft weiter benutzt werden kann für die, die es auch wirklich wollen.
Was würde das denn hergeben, was jetzt vielleicht mit diesem, ich sag mal, Flickwerk, was im Moment passiert, mit hier ein Programm und da ein Angebot und hier eine App, im Moment nicht geht? Was hat dieses Paket für Vorteile?
Also einerseits hat es die Grundausstattung wie Word, damit man ganz einfache Dokumente, Texte schreiben kann, PowerPoint-Präsentationen erstellen kann. Andererseits gibt es aber auch spezielle Software, wo dann beispielsweise eine Lehrkraft die verschiedenen Dokumente der Klasse in einer App festhalten kann, die Schüler und Schülerinnen untereinander schauen können, wie die eine Person, die eine Aufgabe angeht und eine andere Person eine andere Aufgabe angeht, was dann dazu führt, dass in der Klasse mehr Kommunikation herrscht und wie wir auch bereits gehört haben, der Kontakt zu den Mitschüler und Mitschülerinnen aufrechterhalten bleibt, der wirklich wichtig ist für ein gutes Klassenumfeld.
Erleben Sie das denn selbst so? Sie sind 16 und in der E2, also 11. Klasse, selber auch davon, von der Schulschließung betroffen und von dem Homeschooling. Erleben Sie es denn so, dass das viel von der individuellen Leidenschaft der Lehrer und der Fähigkeit zur Selbstorganisation der Schüler abhängt im Moment, was da wirklich rauskommt?
Auf jeden Fall. Also es gibt einige Lehrkräfte, die schicken einfach nur ein paar Aufgaben per Mail. Und die sollen dann erarbeitet werden. Es gibt andere, die bieten sowas wie Sprechstunden an. Und wiederum andere, die benutzen wirklich Telefonkonferenzen, Sachen, wo wirklich digital gearbeitet wird und wo nicht immer eine Aufgabe versendet wird, die dann bearbeitet werden muss. Da kann man auf jeden Fall einen großen Unterschied von Lehrkraft zu Lehrkraft feststellen.
Und da würde eine Vereinheitlichung helfen?
Der Meinung sind wir als Stadtschülerinnenrat.
Und das sagen auch andere Schüler und Schülerinnen, dass sie da mehr von hätten, wenn es eine größere Einheitlichkeit gäbe?
Nicht nur Schüler und Schülerinnen, es gibt auch verschiedene Eltern und Lehrkräfte, die das befürworten. Mal schauen, wie erfolgreich die Petition wird und welches Meinungsbild sich dadurch vielleicht entstehen kann.
Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen, es ist, was Sie jetzt fordern, ja eigentlich was nach dem Digitalpakt schon längst möglich wäre. Das Geld liegt bereit. Das Land muss das jetzt nochmal umsetzen. Der Kultusminister sagt, es ist auf diesem Schulportal ist erst ein Drittel der Schulen. Wenn wir jetzt mal sagen, es ist eine Chance, diese Zeit jetzt. Was erwarten Sie, was könnte denn nach den Osterferien oder vielleicht sogar noch in den Osterferien umgesetzt werden, damit auch ein positiver Impuls in die Zukunft geht?
Ich hoffe einfach, dass es vom hessischen Kultusministerium noch mal mehr Vorgaben und Tipps und Tricks für die Lehrkräfte gibt, damit diese wissen, wo genau Anlaufstellen sind, die sie benutzen können, damit es keine Grauzonen gibt, in denen sich Lehrkräfte aufhalten, indem sie durch gewisse Apps kommunizieren, mit denen sie gar nicht kommunizieren dürfen und dass dadurch jetzt erstmal das akute Problem zu Corona-Zeiten gelöst wird. Allerdings wünschen wir uns natürlich auch, dass dann durch verschiedene Angebote wie die Sachen, die wir beispielsweise in unserer Petition fördern, der zukünftige digitale Unterricht besser wird. Zum Digitalpakt nochmal ganz kurz. Der ist ja größtenteils für die Digitalisierung der Schulen selbst zuständig. Das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Der andere Aspekt ist aber halt auch die Digitalisierung in den Haushalten selbst. Und ein anderes Problem beim Digitalpakt ist die bürokratische Hürde, die die Schulen leisten müssen, um überhaupt die Gelder beantragen zu können und diese bekommen zu können. Und dadurch ist es halt so, dass wirklich wenig Schulen digital ausgestattet sind durch diese finanziellen Mittel, die gestellt werden. Und da muss auch eine Besserung kommen, damit der Digitalpakt wirklich sinnvoll genutzt werden kann.
Der Frankfurter Stadtschülerinnenrat fordert eine Beschleunigung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt, damit das Homeschooling professionalisiert und datenschutzkonform durchgesetzt werden kann über diese aktuelle Phase hinaus. Paul Harder, Stadtschulsprecher in Frankfurt, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Schools out vor Corona. Und das wird zumindest diese Woche noch so bleiben. Stattdessen ist sie im Kinderzimmer. Das, was da gerade passiert an deutschen Schulen, wird das Lehren und Lernen verändern. So viel ist klar geworden. Neue digitale Methoden werden ausprobiert und vielleicht auch in die normale Nach-Corona-Schullandschaft Einzug halten. Auch das Verhältnis von Lehrern zu Schülern und Eltern wird sich vielleicht verändern. Die Schule und die Bildungspolitik muss schneller und pädagogisch sinnvoll den Digitalpakt umsetzen und endlich die Bildungsungerechtigkeit angehen, denn dass sich diese verstärkt, ist eines der großen Risiken des Homeschoolings, so wie es zurzeit stattfindet. Alle, die mit Schule zu tun haben, sind also gefordert, auch wenn die Schulgebäude wieder ihre Tore öffnen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, noch nie zuvor haben sich alle auf diesen Moment so gefreut. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und wir verabschieden uns mit einem gehässigen Lehrergruß, den Lehrern böse angeheftet von der ZDF-Heute-Show.
Hallo Eltern, wir kennen uns ja vom Elternabend. Da erzählt ihr doch immer, wie wir unseren Job zu machen haben, damit aus euren verzogenen Bratzen Nobelpreisträger werden. Jetzt könnt ihr uns ja mal zeigen, wie viel besser ihr selber unterrichten könnt. Und dann merkt ihr sehr schnell, dass euer Leon Tiberius gar nicht hochbegabt ist, sondern einfach nur eine unglaubliche Nervensäge. Und die Sarah Marie, die ist auch nicht zu klug für die vierte Klasse. Im Gegenteil. Wir geben euch maximal noch eine Woche, dann dreht ihr komplett durch. Schöne Grüße, euer Lehrerverband.